sagen, Sie müssen mal sagen, ob ich ganz normal sprechen darf oder ob ich die rausche Lautstärke produziere. Sind Sie wahnsinnig?
Ja, er ist wahnsinnig interessant, auch charmant, wenn er will. Er ist gescheit, fleißig und wahnsinnig überzeugt und begeistert von seinen Künstlern, für die er sich mit aller Leidenschaft einsetzt. Gerade ist er 80 geworden und kann auf ein Leben zurückblicken, das ihn oft mitten hinein in den Wahnsinn des Tourlebens von Pop- und Rockstars führte. Dieser Mann hat einiges zu erzählen, was wahnsinnig spannend ist. Im heutigen Kramladen mit Volker Rebell erzählt Fritz Rau aus seinem bewegten Leben als Deutschlands wichtigsten Kartenverkäufer von Konzerttickets der größten internationalen Pop-, Rock- und Entertainment-Stars. Fritz Rau war es, der Jimi Hendrix und nicht nur ihn zum ersten Mal nach Deutschland holte. Well, she's walking through the clouds. Circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and a fairy tale. That's all she ever thinks about. Riding with the wind. Im Januar 1968 war Jimi Hendrix zum ersten Mal live in Deutschland zu erleben. Der Tourneeveranstalter hieß Fritz Rau. Nicht nur Jimi Hendrix hat er nach Deutschland geholt, auch Santana, Frank Zappa, The Who, The Doors, Deep Purple, Miles Davis, Led Zeppelin, Stevie Wonder, Bob Dylan, Eric Clapton, David Bowie, Queen, Tina Turner, Joe Cocker, Elton John, Paul Simon, Prince, Michael Jackson, Madonna, Paul McCartney, Pink Floyd, Peter Gabriel, Bruce Springsteen und neben vielen anderen auch immer wieder die Rolling Stones. Die Namen aller Stars, die Fritz Rau promotet und für die er Tourneen organisiert hat, liest sich wie ein Lexikon der Pop- und Rockmusik. Er arbeitete zusammen mit Weltstars wie Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Harry Belafonte, Liza Minnelli, Marlene Dietrich, Duke Ellington, Ella Fitzgerald und. Sein Engagement als Konzertveranstalter galt aber auch Künstlern wie Peter Alexander, Howard Carpendale, Udo Jürgens, Udo Lindenberg und Peter Maffay. Mit den beiden Letztgenannten verbindet ihn auch eine enge Freundschaft. Speziell Udo Lindenberg und Peter Maffay dürften einen Großteil ihrer Karriere auch dem Engagement von Fritz Rau zu verdanken haben. Er organisierte auch politisch motivierte Veranstaltungen und Tourneen wie die Grüne Raupe, Künstler für den Frieden, Künstler gegen Atomwaffen und andere. Gemeinsam mit seinem Partner Horst Lippmann leistete er Pionierarbeit als Veranstalter von Jazz-, Blues- und Rockkonzerten in Europa. Maßstäbe setzte die Konzertagentur Lippmann und Rau auch mit künstlerisch gestalteten Plakaten und mit einem eigenen Plattenlabel, das zum Beispiel Dokumentationen der legendären American Folk and Blues Festivals herausbrachte. Shake it, baby. Shake it all night long. Shake it all night long. You gonna keep on shaking till you lose your happy home. Die Blues-Legende T-Bone Walker war hier zu hören mit einem Ausschnitt aus einem Rhythm and Blues-Klassiker Shake It Baby, was eine musikalische Steilvorlage für alle Rock'n'Roller war und natürlich auch sehr an What I Say von Ray Charles erinnert. Enthalten ist diese Live-Aufnahme auf dem von Lippmann und Rau produzierten Album The 10th American Folk Blues Festival, das schon in der Überschrift ausdrückte, worum es ging: Blues Giants, Rock Creators. Als das American Folk Blues Festival 1962 auch in England gastierte, machte Fritz Rau zum ersten Mal die Bekanntschaft von Mick Jagger und Keith Richards. Es war wohl eine recht kurze und nicht gerade freundlich verlaufende Bekanntschaft, denn die beiden hatten sich verbotenermaßen in den Backstage-Bereich eingeschlichen, um mit ihren großen Blueshelden in Kontakt zu kommen. Aber Fritz Rau schmiss die beiden kurzerhand raus und Jimmy Page, den späteren Led Zeppelin-Gitarristen, gleich mit. Doch Fritz Rau kann das natürlich viel besser erzählen.
Und als wir unser erstes Blues-Festival machten, 62, da war das auch nicht so einfach in Europa. zu verkaufen oder zu vermarkten. Aber Norman Granz hat uns geholfen und sein Partner Harold Davison in England hat das vermittelt. Aber für ein Konzert in Manchester in der Free Trade Hall 62. Und nun in einem wackeligen Bus kamen da so junge Typen aus London und waren hinter der Bühne und haben ihre Idole berührt. Und ach Gott, für die war das alles. Und ich musste doch eine Show über die Bühne bringen, weil wir hatten ja eine Choreografie, einen Ablauf. Und dann habe ich jedes Mal wieder in deutscher Strenge die Herrschaften gebeten, die Backstage zu räumen. Wir hatten damals noch keine Backstage-Party. Und als ich später die Stones machen durfte, erzählt mir der Mick, du, einmal habe ich dich als richtiges Arschloch empfunden, als du mich dreimal, und da war noch der Kies dabei und so weiter. Jimmy Page war auch dabei. Und irgendwo sind wir ja auch dankbar, dass du die Leute gebracht hast. Also so lernte ich die Rolling Stones kennen, die in diesem Jahr, 62, erstmals sich gegründet haben. Und später natürlich war das ein anderes Sachverhalt.
Lil by Lil aus dem Debütalbum der Rolling Stones von 1964. Zwei Jahre zuvor hatte sich Fritz Rau bei Mick Jagger und Keith Richards noch äußerst unbeliebt gemacht, wie wir gerade hörten. Doch später sollte er der wichtigste Partner für die Stones im deutschen Konzertbusiness werden. Über 20 Jahre lang organisierte Fritz Rau die deutschen Tourneen der Rolling Stones. Mick Jagger adelte ihn vor ein paar Jahren als »The Godfather of Us All«. Musikalisch-inhaltliche Pionierarbeit hatten Lippmann und Rau ab 1956 mit dem Deutschen Jazzfestival geleistet und ab 1962 mit dem alljährlichen American Folk Blues Festival und mit den Spiritual and Gospel Festivals. Für die europäische Blues- und Rockentwicklung waren diese letztgenannten Festivals von überaus großer, wenn nicht gar von entscheidender Bedeutung. Welche musikalische Auswirkung das American Folk Blues Festival hatte, auch davon erzählt Fritz Rau.
Als ich bei der Vorbereitung der Bob Dylan-Tournee 77 habe ich verhandelt mit seinem Manager Jerry Weintraub. Drei Tage, da haben wir die Europa-Tournee gemacht. Plötzlich steht Bob Dylan da. Und ich konnte nicht mehr reden, ich war ja wie erschlagen. Bob Dylan, das hat Jesus hätte ich ja verkraftet. Bob Dylan. Ungeheuer. Da sagt er, Fritz, I saw your American Folk Blues Festival 62 in Copenhagen. I was hitchhiking around as a street singer. Aber warum habt ihr denn John Lee Hooker das Konzert beginnen lassen? Das ist doch der Allergrößte, den hat man doch am Schluss. Und dann habe ich gesagt, nein, Horst Lippmann hatte die Idee. Zu Beginn setzen wir eine typische Blues-Stimmung mit einem Storyteller. Nicht mit Rhythm and Blues, es kam dann ja am Schluss die Band, sondern einen, den Besten. Und das haben wir dann auch. Und dann sagt der Bob Dylan, nicht schlecht, das ist ja hochinteressant. Also du siehst, was das für eine Auswirkung hatte. Abgesehen davon, dass die erste Langspielplatte eines netten Gitarristen, den wir beide lieben. Ja, wir lieben den über alles, das ist schon gefährlich.
Eric Clapton.
Eric Clapton. Die erste Platte, da war er 17 Jahre, wurde aufgenommen im Crawdaddy Club in Richmond bei London. Das war so ein Bluesclub von Giorgio Gomelski, wo auch die Stones für einen Teller Spaghetti gespielt haben und so weiter. Und da rief uns nämlich der Sonny Boy Williamson, der nach unserem Blues-Festival in England blieb, wie Willie Dixon auch. Die haben den Blues ja richtig gelehrt und haben mit den jungen Bands zusammengespielt. Ruf uns an, a bunch of kids, they know how to play the blues. Come! Und wir sind hin und der Horst Lippmann und ich hören im Chor der Die Klapp diese Band. 16, 17, 18-jährige.
Die Yardbirds.
The Yardbirds hatten keinen Plattendeal, nix. Und da war so ein Schlacks, der hatte die Gitarre nicht hier, wie damals in Bieder, den Weltrekord im Gitarrenzug.
Sie direkt unterm Kinn.
Die hing unten, verstehst du, die Gitarre?
Lässig.
Und er hat gespielt und hat, ach, wie Matti, der hat die Pausen. Mit 17 Jahren ein Timing. Und Lippmann hat sofort Equipment in London besorgt. Am nächsten Tag haben wir eine Live-Platte gemacht. Sonny Boy Williamson and the Yardbirds Live. Die gibt's heute noch. Das war die erste Platte von Eric Clapton und daraus entstand eine Lebensfreundschaft.
Oh, put it down, John. Please take a fool advice. Oh, Mr. Downshine, take a fool advice. Don't never let no one woman misuse you twice. Every time she smiles, she gonna say she don't love no one but you. Every time she smiles, she says she don't love no one but you. But you better watch out for the boy, she just loud to drop a chunk on you.
Der damals gerade erst 18 Jahre alt gewordene Eric Clapton war hier zu hören als Mitglied der Yardbirds, die den Bluesänger und Mundharmonikaspieler Sonny Boy Williamson begleitet haben bei dieser Aufnahme Mr. Downchild, 1963 live in London aufgenommen und produziert von Horst Lippmann und Fritz Rau. Welche Bedeutung die musikalische Arbeit dieser beiden Pioniere für die Pop- und Rockentwicklung hatte, war ihnen überhaupt nicht bewusst.
Das war unser Alltag. Alles, was wir wollten, ist nicht pleite zu gehen. Wir wollten gucken, dass wir zurechtkamen. Wir hatten nicht das Gefühl, jetzt machen wir was ganz Tolles, sondern wir haben etwas bewirkt. Wie gesagt, wir haben es für ein anderes Publikum gedacht, nämlich für Modern Jazz Anhänger, damit die Quellen kennen. Aber dann sind wir in diese Rock beinahe Revolution reingeraten, auch mit allen Schwierigkeiten. Unsere Konzerte wurden gestürmt. Frank Zappa im Sportpalast in Berlin, da war die Bühne besetzt und er hat später gesagt, und das war unglaublich, ich habe dann schon mal das Equipment abräumen lassen, weil ich ja am nächsten Tag wieder das Equipment haben wollte. Zum Schluss hat nur Zappa mit einem Verstärker gespielt. Und diese Terrorkommune einstand um uns rum. Und die haben erwartet, dass Zappa das Publikum auffordert, nach Moabit zu gehen und den Fritz Teufel freizusetzen. Revolution! Und Zappa sagt auch von der Bühne, it's not the time for revolution, it's evolution. Also, Gang durch die Instanzen, was sie ja auch später gemacht haben, bis ins Außenministerium. Das alles geschah praktisch bei Konzerten und innerhalb dieser Musik. Und das war eine Gnade, dass wir da reingeboren
wurden. Well, I just might grow me some bees, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. How about you there? But then, on the other hand, I would keep the wax and melt it down, pluck the floss, and swish it around, and I would have me a crop. better to be on top. That's why I'm moving to Montana.
Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon.
Frank Zappa live 1973 mit seinem Songklassiker Montana. Und auch Zappa gehörte zu den Klienten des Impresarios Fritz Rau. Der alte Fritz, wie er gerne von seinen Musikerfreunden genannt wird, Fritz Rau, dem auch noch andere Spitznamen verpasst wurden, wie etwa Ayatollah Khomeini, weil er sehr aufbrausend sein konnte, wenn etwas nicht so klappte, wie er es wollte. Der Music Man Fritz Rau feiert seinen 80. Geburtstag am 20. März standesgemäß auf der Bühne der Alten Oper Frankfurt. Zum Geburtstagsständchen versammeln sich einige seiner Freunde und Live-Künstler, darunter Udo Lindenberg, Peter Maffay, Nana Mouskouri, Howard Carpendale, aber auch Jatzer wie Ebel Mangelsdorf, Heinz Sauer und die Barrelhouse Jazz Band. Und wie es sich für einen erfolgreichen Konzertveranstalter gehört, ist die Geburtstagsgala bereits seit Wochen ausverkauft. Der Reinerlös kommt der Tabaluga Kinderstiftung zugute. Der 80-jährige Rau lässt sich aber nicht nur feiern. Land auf, Land ab hält er Vorträge und geht auf Lesereise mit seiner Autobiografie 50 Jahre Backstage – Erinnerungen eines Konzertveranstalters. In diesem seinem Buch schreibt er unter anderem auch über seine Zusammenarbeit mit Bruce Springsteen, was zu den absoluten Höhepunkten seiner Arbeit gezählt habe, wie er schreibt, und weiter, Zitat: Bruce Springsteen ist für mich der beeindruckendste Open-Air-Sänger des Rock'n'Roll. Er kommt ohne große Produktion aus, spielt mit einfacher Bühne und einfachen Instrumenten, aber der Sound muss immer stimmen. Um das sicherzustellen, probte er bei seinen Deutschlandkonzerten vor jedem Auftritt mehr als 3 Stunden. Bruce Springsteen und die E Street Band live mit dem ungemein dynamischen Song Trapped, einer alten Jimmy Cliff-Nummer, die Bruce Springsteen bei seiner The River Tour gespielt hat. Und Fritz Rau war es, der die ersten Deutschlandkonzerte von Bruce Springsteen und seiner E Street Band organisierte. Fritz Rau hatte ursprünglich Jura studiert und war ein aufstrebender Gerichtsreferendar. Doch dann kam er vom geraden Weg der Jurisprudenz ab.
Ich habe übrigens ja nach meinem Assessor die Zulassung als Anwalt gehabt und auch schon das Angebot für eine Partnerschaft. Und durch den Erfolg des American Folk Blues Festivals europaweit hatte ich dann den Mut, die Zulassung zu zerreißen, und die Welt hatte einen Anwalt weniger und einen Eintrittskartenverkäufer mehr.
Ein Impresario mehr, und der wohl hier in Deutschland, der sich mit Jazz anfänglich identifiziert hat und das unterstützen wollte. Dann kam der Blues und dann kam plötzlich ein anderes Publikum, das gar nicht unbedingt erstmal erwartet wurde. Ja. Und schon wart ihr in eine andere Richtung, weil sich auch die musikalische Entwicklung vollzogen hat. Natürlich. Ihr wart im Zentrum der Pop-Entwicklung, der Beat-Explosion, dieser Rock-Revolution. Ja. Die späten 60er Jahre waren mit die kreativste musikalische Phase. Ihr wart mittendrin, habt das kanalisiert, habt die Leute präsentiert in England, hier in Deutschland. Ja. Und dann kam auch die politische Phase, wo Konzerte, wie du sagst, gestürmt wurden. In Frankfurt, in der Jahrhunderthalle, ist nicht einmal die Scheiben eingeflogen, die Türen eingeschmissen worden.
Ja, bei Jazz Rautal entstanden Schaden von 40.000 Mark, weil da sind ja, die Wände sind Glas, riesige Glasscheiben. Und das Schlimme war, die da draußen lagen Brocken und es war ausverkauft. Wir hatten noch keine Security, wir haben an nichts Böses gedacht, 69. Da schmeißen die Steinbrocken und dann sind die gesplittert, diese Glaswände, hingen aber oben wie Guillotinen. Mhm. Und ich stand da mit einer Latte, Mensch, bleib raus. Und nachher habe ich sie alle reingelassen, damit da kann man ja nicht da vorne Kämpfe führen. Und dann wurde ich bestellt für den nächsten Morgen zur Verwaltung, also zu den Farbwerken. Und war übermüdet, aber pünktlich. Und habe dann, bin konfrontiert worden, Schaden 40.000. Und ich als schlauer Jurist sage, ja, das sind Demonstrationsschäden. Ich bin nur verantwortlich für die Karteninhaber und die waren friedlich und brav. Und damit haben wir gar nichts zu tun. Gut, haben die Herren gesagt, das haben sie natürlich, klar, das waren ja auch Juristen. Aber dann wird dieser sogenannte Rockmusik in der Jahrhunderthalle nicht mehr stattfinden. Das wäre ja schade gewesen.
Allerdings.
Also habe ich mit zittrigen Händen mein Scheckbuch rausgenommen und 40.000 Mark bezahlt und habe gesagt, und jetzt erwarte ich, dass Sie keine Musik, die wir bringen, je aus dieser öffentlich gewidmeten Halle rauslassen. Und ich stehe gerade. Allerdings habe ich beim nächsten Konzert Schäferhunde nicht am Eingang, aber hinten gehabt. Also ich habe mich dann schon gewehrt, keine Sorge. Und ich übernehme auch die Verantwortung, was nicht einfach war, weil ja die Versicherungen auch ausgestiegen sind dann. Aber das hat geholfen. Und dann ging ich zurück ins Hotel und da saß der Terry Ellis, der spätere Chef von Chrysalis Records, das war der Manager von Jethro Tull. Und ich erzähle ihm das und da holt er sein Checkbuch raus und schreibt 20.000 und sagt, we had a 50-50. Und das Ganze war, weil ich habe also Jethro Tull verpflichtet auf Empfehlung von Jimi Hendrix. Und da plötzlich kriegen die eine Einladung aus Amerika und das hieß jetzt aus. Fritz hat Verständnis, Amerika ist, worauf wir warten. Da hat gesagt, ja, aber auf dem Weg, weil ich ja ein gescheiter Kerl bin, auf dem Weg nach Amerika macht ihr wenigstens in Frankfurt ein Konzertchen. Dann können wir gleich Jethro Tull vorstellen und die Tournee, die spätere promoten. Dann hat er das gemacht, unglücklicherweise. Und so hatten wir nur ein Konzert in Deutschland und in Frankfurt. Da kamen die Fans von überall her. Und das hat das alles verursacht. Also der Rau, der hat auch nicht immer alles richtig gemacht.
Der Song Living in the Past im damals seltenen Fünfvierteltakt von Jethro Tull erschien 1969, als Fritz Rau die Gruppe um Ian Anderson zum ersten Mal nach Deutschland holte, was am Rande des Konzertes zu den geschilderten Krawallen führte. Living in the Past. Wir versetzen uns zurück in die stürmische Zeit um die Jahrzehntwende 69, 70, 71, als die Konzertveranstalter keinen leichten Job hatten und von den jungen rebellischen Konzertbesuchern sogar angefeindet wurden.
Und der Rau wurde auch von seinem Publikum irgendwann beschimpft, von einem Teil seines Publikums.
Ja, Rau, Kapitalistensau.
Das habe ich gelesen, genau. Ja. Weil er 12 Mark für ein Konzert der Rolling Stones verlangt hat, was
und
damals
Jimi Hendrix,
allerhand
10
war.
Mark. Das war schlimm.
Das war schmerzlich.
Weil da waren natürlich Parolen, Musik muss frei sein. Die Stones haben in Trauer um ihren gestorbenen Gitarristen im Hyde Park ein Free-Konzert gegeben. Nicht? Und dann hieß es, ja, wieso? In London ist alles frei und hier ist Lippmann und Rau, ihr Schwein. Dabei war das Free-Konzert nur deswegen, weil im Hyde Park waren nur Aufnahmen zugelassen, Fernsehaufnahmen, Filmaufnahmen ohne Eintritt. Oder überhaupt Versammlungen ohne Eintritt. Es durfte also nicht kommerziell über Ticket vermarktet werden. Aber die haben Film gedreht und alles, Aufnahmen gemacht und hatten da natürlich was sie brauchten. Aber in Deutschland wurde das in Bravo und sonst wo eben halt kolportiert. In London ist halt Swinging London. Und zwischen London und Frankfurt stand der Herr Lippmann und der Herr Rau und haben Eintrittskarte verkauft. Aber das haben wir alles überstanden.
Aber es war sicherlich schmerzlich für jemanden, der musikbegeistert war und sich eher der linken oder der subkulturellen Szene zugerechnet hat, jetzt so, als Kapitalist bezeichnet zu werden.
Ja, vor allen Dingen war es ja so, dass das dann in die 70er Jahre ging und in den Rahmen der Bader-Meinhof-Geschichten. Und genau wie unser Außenminister da die Kurve gekriegt hat, Gott sei Dank, haben auch wir die Kurve, auch unter Einfluss von Leuten wie John Baez oder wie Frank Zappa, nicht? Dass diese Revolutionsspiele und Gewalt, nicht? Gewaltfreie Arbeit, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, das war unsere Sache. Und aber diese Bader-Meinhof-Philosophien oder Romantizismen haben halt die Leute dann auch angeregt, Steine zu werfen und zu stürmen. Und dann habe ich mich entschlossen, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Es bestand die Möglichkeit, Hell Angels auch einzusetzen. Die gab es ja, die Bones und so weiter. Da habe ich drauf verzichtet. Insbesondere nachdem in Altamont ein Ordner einen Besucher erstochen hat. Und dann hab ich halt mit der Polizei gearbeitet und die hat sich kooperativ verhalten. Denn wenn du eine Hundertschaft Polizei aufmarschieren lässt, gibt es keine Konfrontation. Nicht? Und ich bin immer raus mit so einer Flüstertüte. Und hab die Leute beschäftigt, bis ich umgebe war. Und dann sagt, da kommen die Bullen. Dann habe ich gesagt, diese Bullen sind heute keine Bullen. Sie beschützen unser Konzert und die macht doch eure Szene nicht kaputt. Ja. Macht kaputt, was euch kaputt macht, aber nicht, was euch gut tut. Ja. Und so war das eine lebendige Zeit. Nur man war halt abends sehr müde.
Led Zeppelin live 1972 mit ihrem großartigen Song The Ocean. Und damals hatte auch Fritz Rau Konzerte von Led Zeppelin in Deutschland veranstaltet, aber nur, wie er in seiner Autobiografie schreibt, unter Einsatz einer Hundertschaft von Polizisten, die den Eingangsbereich der Konzerthallen sicherte, was damals nötig war, wie er schreibt, um diese Konzerte heil über die Bühne zu bringen. Mich würde noch interessieren, du hast mit Jazz angefangen, das war wirklich deine Welt. Dann kam der Blues dazu, auch das war deine Welt. Aber später bist du dann mit den Popstars zusammengekommen, hast Michael Jackson nach Deutschland geholt, Prince und so weiter. Ja. War das auch noch deine musikalische Vorliebe immer noch und hat sich genauso entwickelt?
Weil ich bin einfach der Meinung, dass in der Musik von Michael Jackson, vor allen Dingen, wenn sie produziert wurde von Quincy Jones, Thriller, ist das ganze Erbe der afroamerikanischen Musik, Jazz, Blues und so weiter, taucht immer wieder auf. Verstehst? Wo sind da die Grenzen? Wo ist Motown? Nicht? Dann haben wir Spirtle und Gospel gemacht und dann kam Ray Charles auf die Idee, das mit Rhythm und Blues zu verbinden und anstatt Jesus hat man Baby gesagt und hat Love You etwas weniger christlich als körperlich gemeint und da entstand die Soul Music, Aretha Franklin, all das. Und da waren wir da drin, nicht? Aber das war unser Interesse. Genau wie bei Michael Jackson ist auch bei der Prinzmusik. Da hörst du plötzlich Ellington in Konzerten. Und es war ein extravaganter, toller Kerl. Der hat Musikcollagen gemacht. Aber da war das afroamerikanische Erbe drin. It ain't mean a thing if you don't get that swing. Insofern brauchen wir nicht nur Jazzkonzerte, sondern wir brauchen mehr Jazz und Blues in den Konzerten. Beispiel Sting, toller Mann. Der hat eine Platte gemacht, The Dream of the Blue Turtles. Und seine Manager Und die Plattenfirma, du lieber Gott, was macht denn der? Da ist Branford Marsalis am Tenorsaxophon und andere Musiker aus dem Miles Davis-Kreis, ja, 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 der ja immer junge Leute beigeholt hat. Und die machen so eine Platte und da sagt dann der Plattenboss, okay, lass ihn das machen. Umso schneller kommt er zurück zu Police. Und das Geld legen wir halt drauf. 8 Millionen Mal verkauft. Und wir durften dann die Tournee machen in der Festhalle, in den großen Hallen. Und plötzlich stand da Wynton Marsalis und hat kein Deut weniger Jazz gespielt, als wenn er mit Branford, als wenn er mit seinem Bruder gespielt hätte. Mhm. Also insofern ist da eine durchgehende Logik.
Street tonight.
Sting live 2001 mit seinem berühmten Song Moon Over Bourbon Street, hier in einer sehr jatzigen Version, erst veröffentlicht im von Fritz Rau angesprochenen Solo-Debütalbum von Sting, The Dream of the Blue Turtles. Der Pate von uns allen, wie Mick Jagger seinen Freund und langjährigen deutschen Konzertagenten anerkennend nannte, Fritz Rau brachte die wichtigsten Pop-Rock-Musiker auf die deutschen Bühnen. Er war es, der die Shows organisierte und mit seinem Team in Szene setzte. Und er blieb immer im Hintergrund. Doch seit seinem selbstgewählten Rückzug aus dem stressigen Alltag des Tourneemanagers sucht er selbst nun die Bühne, hält Vorträge und geht auf Lesereise mit seiner Autobiografie 50 Jahre Backstage – Erinnerungen eines Konzertveranstalters. Aus seinen Erinnerungen hat er uns in diesem Kramladen erzählt. Vielen Dank an Fritz Rau und herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag. Zum Abschluss singt noch die von Fritz Rau besonders hochmögend geschätzte, um nicht zu sagen hochverehrte, Joan Baez, einen Dylan-Songklassiker gemeinsam mit Kolleginnen. Und damit verabschiedet sich für heute Volker Rebell mit dem Song, der auch für Fritz Rau eine besondere Bedeutung hat, weil Bob Dylan und Joan Baez zu seinen liebsten Künstlern zählen. Wie heißt es im Text? Auf Wiedersehen ist als Wort zu gut, deshalb sag ich nur, leb wohl und denk nicht nach, ist schon gut.
Joan Baez gehört zu meinen wichtigsten Begegnungen, weil von ihr habe ich sehr viel gelernt, politisch zu denken.
Well, it ain't no use sitting wonder why, babe, if you don't know why now. It ain't no use to sit and wonder why. At the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I've traveled on, and don't think twice, it's all